Und jetzt müsste ich anfangen, Ihnen die Geschichte Vorderasiens oder des Orients in den ungefähr 600 Jahren vor Christus darzulegen, dann wüssten Sie genau, dass hier wörtlich geschildert sind das Babylonische Reich, darauf das Meder, das Reich der Meder, dann das Reich der Perser und das vierte Reich, das alles zermalmt, ist der Alexander der Große. Und der Alexander der Große ist relativ früh gestorben und sein riesiges Reich, das also von Griechenland angefangen bis nach Indien gereicht hat, nicht dieses riesige Reich ist dann aufgeteilt worden, das sind die 10 Hörner, das sind die Diadochen, wie man sie genannt hat. Und von diesen 10 Hörnern kommt eines dann besonders also in den Vordergrund, und das sind die Seleukiden, das sind die Herrscher, die nach, also in der Aufteilung des Reiches Alexanders des Großen, Syrien übernommen haben. Und Syrien mit der Hauptstadt Damaskus hat auch Palästina beherrscht, Palästina hat zu Syrien dazugehört, und dort sind die Seleukiden die Dynastie gewesen, und der vierte Antiochus, die haben sich meistens Antiochus genannt, diese seleukidischen Könige, dieser Antiochus der Vierte, Epiphanes mit den Beinamen, der war der grausamste Verfolger des Judentums. Der hat unter Todesstrafe verboten, die Kinder zu beschneiden, im Tempel Opfer zu bringen, die Bibel zu lesen, und hat mit aller Gewalt versucht, das ganze Judentum auszurotten, das ja in seinem Reich also da war, weil Palästina zu Syrien gehört hat, auszurotten und an dessen Stelle die hellenistischen Religionsformen zu stellen. Er war ein glühender Hellenist und war überzeugt, also es muss alles über einen Leisten geschlagen werden, und das Judentum, dass da seine eigenen Gesetze und seinen eigenen Glauben und seine eigene Gottesvorstellung, seinen eigenen Gottesdienst, das muss ausgerottet werden. Und dagegen ist dann der Aufstand der Makkabäer, wenn Sie sich aus der Schule noch erinnern, dann die Makkabäerkriege. Und die Makkabäer haben dann im Jahr 164 vor Christus, haben sie eine gewisse, es hat nicht sehr lange gedauert, doch eine gewisse nationale und religiöse Selbstständigkeit für das Volk Israel erkämpft. Das sind diese Tiere. Und diese vier Tiere, die ja auch genauso als Löwe, Bär und Leopard geschildert werden, die sind in der Apokalypse auf ein Tier zusammengezogen. Das ist aber also in Wirklichkeit nichts anderes als die Konzentration dessen, was im Buch Daniel gemeint ist. Im Buch Daniel sind also gottfeindliche Mächte am Werk, denen für eine Zeit lang der Sieg gestattet ist, und aber dann, wenn diese Grenze erreicht ist, die Gott den gottwidrigen Mächten erlaubt hat. Wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon angedeutet, dieses seltsame Geheimnis des Gestattetseins. Nicht? Das ist dem, also das ist diese Tatsache. Und in der Prophezie des Daniel wird das also gezeigt, dass diesen Königen gestattet ist, bis zu einer gewissen Grenze, aber wie die Grenze erreicht war, sind sie an der Heiligkeit Gottes, an der Wirklichkeit Gottes zerbrochen. Und da hast du jetzt die Konzentration, das, was also zur Zeit im 2. Jahrhundert vor Christus sich unter den Seleukiden in Syrien abgespielt hat, das war eine Kleinigkeit gegenüber dem, was jetzt von Rom auskommt. Denn das ist die Konzentration, darauf sah ich vom Meer her ein Tier aufsteigen. Ich habe früher die geografische Lage von Patmos erwähnt. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Patmos und schauen rundherum. Wo sehen Sie das Meer? Das Meer sehen Sie, wenn Sie nach Westen schauen. Wenn Sie nach Osten schauen, sehen Sie das kleinasiatische Festland. Wenn Sie nach Westen schauen, haben Sie das Ägäische Meer. Soweit Ihr Auge reicht, ist das Wasser. Und wenn Sie mit Ihrer Fantasie weitergehen, nach Westen schauend, ich sah vom Meer her, also vom Westen her ein Tier aufsteigen, dann ist dort Rom. Das ist Rom und das ist der Kaiser und das ist dieser Kaiser, der seit Augustus sich als Gott hat anbeten lassen. Und das ist diese entsetzliche Lästerung, mit der die Christen der damaligen Zeit nicht fertig geworden sind. Nicht fertig geworden, weil für sie Gott eine unglaublich lebendige Realität war. Und wenn jetzt ein Mensch, verzeihen Sie, wenn ich sage, ein dreckiger Mensch, ein schäbiger Mensch, ein Mensch von heute auf morgen, so eine Eintagsfliege, wenn so ein lächerlicher Kerl sich nun anbeten lässt, als Augustus hat sich als Sebastos anbeten lassen, also als Anbetungswürdiger, der Claudius hat sich Theos genannt, das waren also Titel, die offiziell an den Titel Cäsar angefügt wurden. Hat sich also Gott genannt, vielleicht erinnern Sie sich an das seinerzeit viel gelesene Buch, Ich, Claudius, Kaiser und Gott. Dann kam der Caligula, der hat hinzugefügt Soter, Erlöser, also der Retter der Völker, der Retter der Welt, so wie der Hitler. Und dann kam der Domitian, und beim Domitian hat das die äußerste Spitze erreicht. Der Domitian hat sich Kyrios nennen lassen und hat den Titel Kyrios, das sind lauter griechische Ausdrücke, weil er griechisch die allgemeine Sprache damals war, und hat den Titel Kyrios an die anderen Titel, die alle schon dabei waren. Das sind die lästerlichen Namen, die dieses Tier tragt, also dieses Tier, dessen Verkörperung also nichts anderes ist, als die Konzentration dessen, was man im 2. Jahrhundert mit den Seleukiden erlebt hat. Und jetzt ist das aber noch also viel intensiver, denn jetzt ist es eine Weltmacht. Die Seleukiden mit ihrer Herrschaft von Syrien waren sicher auch ein gewisser, doch mächtiger Staat, aber kein Vergleich mit dem Römischen Reich. Darum hat das alles hier also seine Konzentration, und diese Attribute zeigen also diese äußerste Form von Macht, Gewalt, die der Drache diesem Tier gegeben hat. Das Tier ist also die Selbstvergottung des Menschen in der Person des römischen Kaisers. Nicht? Wir müssen das alles mit Abstraktionen, mit Begriffen erklären. Die Bildsprache ist einfach viel lebendiger. Und wenn Sie sich viel beschäftigen mit der Apokalypse, wird es Ihnen mit der Zeit gelingen, in Bildern zu denken. Und das ist ein langer Entwicklungsprozess, weil wir es nie gelernt haben. Wir haben immer gelernt, in Begriffen zu denken, in Begriffen und Abstraktionen. Und dabei ist die Abstraktion sicher, sie ist präziser als ein Bild. Das ist gar kein Zweifel. Und du kannst in der Abstraktion genaue Definitionen einer Wirklichkeit geben. Aber das Bild ist halt lebensvoll und das Bild ist blutvoll und das Bild ergreift dich, dein ganzes Seelenleben, nicht nur dein Hirn. Die Abstraktion erreicht, der Begriff erreicht nur das Denken des Menschen, das Denkvermögen. Und da haben sie also diese Selbstanbetung des Menschen, und diese Kaiser haben ja unter Androhung der Todesstrafe die Anerkennung ihrer Gottheit verlangt. Solange die Juden, solange die Christen in der römischen Gesetzgebung und von der römischen Verwaltung als ein Teil der Juden gegolten haben, ist ihnen nichts passiert, weil die Juden hatten das Privileg, sie haben unglaubliche Privilegien gehabt, die Juden, sie hatten auch das Privileg, die Kaiseranbetung nicht üben zu müssen. Weil die Römer waren in gewissem Sinn also sehr großzügig in Bezug auf religiöse Einstellungen. Und die Juden hatten das Privileg, dass sie nicht einrücken mussten zum römischen Militär, weil sie das als gegen ihre Religion empfunden haben, und sie waren von der Kaiseranbetung ausgenommen. Aber wie man dann drauf gekommen ist, dass die Christen was anderes sind, dass sie also nicht Juden da sind, die Christen aus dem Privileg herausgefallen. Und das war die einzige Forderung, die das römische Gesetz an alle Religionen gerichtet hat. Es konnte jede Religion in Rom geübt werden, und jeder seine Geistlichen und seine Priester und seine Opfer und seine Tempel unter der einen Bedingung, die Kaiseranbetung mit einzubauen in den Kult. Und wie also man langsam draufgekommen ist, dass die Christen nicht einfach eine Gruppe der Juden sind, sondern was anderes, da waren sie also unter dem Gesetz. Das ist also, bitte ich wiederhole noch den ersten Satz. Da sah ich vom Meere her, das ist also der Blick nach Westen auf der Insel Patmos, ein Tier aufsteigen. Es hatte 10 Hörner und 7 Köpfe, also die Hörner ist die Macht, die Köpfe ist also der Verstand, die Intelligenz. Die 10 Diademe, so wie wir es vom Drachen im 12. Kapitel gelesen haben, der trägt auch 10 Diademe. Und das Diadem, das sind also diese, das ist der Herrschaftsanspruch, der absolute Herrschaftsanspruch. Und auf seinen Köpfen lästerliche Titel. Das sind die Titel, die die römischen Kaiser getragen haben. Das Tier, das ich sah, war ähnlich einem Leoparden, seine Füße waren die eines Bären, sein Rachen eines Löwenrachen. Also, und damit hast du für die damaligen die ganzen Assoziationen für die Visionen des Daniel. Also jetzt ereignet sich das in voller Konzentration, was beim Daniel in kleinen Umfang sich ereignet hat. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Und da kommen Sie jetzt wieder auf einen Grundgedanken, der in der Apokalypse uns immer wieder begegnet, dass überall dort, wo das Dämonische sich zeigt, dass dort die Nachäffung des Göttlichen damit verbunden ist. Und wie wir jetzt lesen werden, da hast du den Drachen, Und der Drache ist in der Verborgenheit, wirkt aber durch zwei Tiere, sodass der Drache in diesen beiden Tieren seine Wirksamkeit ausübt, sodass diese Tiere mit ihm eins sind an Wesen und Gewalt, und doch sind es drei. Da hast du die satanische Trinität, die Nachäffung des dreifaltigen Gottes. Das geht also durch die Bank, geht das hindurch, durch die ganze Apokalypse, dass überall dort diese seltsame Nachäffung sich findet, weil der Satan, wir kennen die Natur dieser Wesen nicht, wir wissen nicht, was das ist, ein Engel oder ein Dämon oder ein böser Geist oder der Satan oder der Teufel, gibt ja so viele Bezeichnungen, oder beim heiligen Paulus in den Briefen haben sie Bezeichnungen wie Herrschaften, Kräfte, Mächte, Fürstentümer, Gewalten, nicht? Wir wissen, dass über die Wesenheit, die Natur dieser Gewalten und Mächte wissen wir gar nichts, aber ihre Gesinnung kennen wir. Und die Gesinnung heißt selber sein wie Gott. Deswegen ist ja auch die Versuchung, die vom Drachen kommt in der Schöpfung, in der Paradiesesgeschichte, ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel kann ja nichts anderes, genauso wie ich nichts anderes ihnen vortragen kann, als das, was in meinem Seelenleben vorhanden ist. Es kann nur jeder aus sich herausreden. Und darum redet auch der Satan aus sich, und sein Wesen ist sein, mit um jeden Preis sein wie Gott. Erste dritte Versuchung im Matthäusevangelium, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also ich habe Macht über die irdischen Dinge, ich kann verfügen darüber, und ich werde dir alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nicht also, und das ist, da haben sie die Nachäffung des dreifaltigen Gottes. Der Drache gab ihm seine Macht, diesem Tier, und seinen Thron und große Gewalt. Und im Vers 11 kommt dann das zweite Tier von der Erde her. Da sah ich einen von seinen Köpfen wie tödlich getroffen. Das sind diese sieben Köpfe, und einer ist wie tödlich getroffen. Aber seine Todeswunde ward wieder heil. Was ist das? Das ist die Karikatur des Lammes, dieses geschlachteten und lebenden Lammes. Sie haben es also in der Reihe nach haben sie diese Nachäffung. Von Claudel stammt ja diese berühmte Bezeichnung, der Affe Gottes. Er hat den Satan so bezeichnet, weil er wie ein Schauspieler, er spielt Gott. Aber wie ein echter Schauspieler sich so hineinlebt, dass er für diese zwei Stunden also wirklich der König Lear ist, so ist der Satan, wenn er sich da hineinsteigert, dass er Gott ist, nicht? Und aus dieser Gesinnung heraus kommt dann sein ganzes Handeln. Und da haben sie diese Nachäffung, das ist typisch für das Handeln des Satan. Ich sah einen von seinen Köpfen wie tödlich getroffen, aber seine Todeswunde ward wieder heil. Da ist dieses geschlachtete Lamm, aber es lebt, dieses Lamm, so wie wir es im fünften Kapitel gelesen haben. Viele Deuter der Apokalypse sind der Meinung, dass dieser Kopf, einer von den sieben Köpfen wie tödlich getroffen, dass das der Nero sei, und dass diese Todeswunde wieder heil ward, die Wiederauferstehung des Nero in der Gestalt des Domitian. Mag sein. Also es ist sicher alles ganz unmittelbar politisch. Also auf die unmittelbare politische Situation ist es abgestimmt. Nur ist es natürlich aus Sicherheitsgründen, ist es immer wieder verschlüsselt, dass da also die Rede ist von diesen Tieren, aber die Wissenden, die sich auskennen, haben genau gewusst, wer gemeint ist, und dass hier der Domitian gemeint ist, der Kaiser, der zur Zeit der Apokalypse das gesamte Reich betreffende Christenverfolgung inszeniert hat. Denn der Nero hat ja nur eine Christenverfolgung inszeniert, die mehr oder weniger auf Rom beschränkt gewesen ist. Aber dass grundsätzlich die Christen also mit dem Tod bedroht wurden, wenn sie Christen bleiben wollen und die Kaiseranbetung nicht leisten, das war beim Domitian das erste, und das war die erste ganz große und ganz arge Verfolgung im Römischen Reich. Und da haben sie also die Nachäffung des geschlachteten und lebenden Lammes. Ich sah einen seiner Köpfe wie tödlich getroffen, aber seine Todeswunde ward wieder heil. Da lief alle Welt dem Tier voll Bewunderung nach und huldigte dem Drachen volle Ergebenheit, weil er dem Tiere die Macht gegeben, und sie beteten an, wer ist dem Tiere gleich, sprachen sie, und wer vermöchte es mit ihm aufzunehmen. Ich habe mich erinnert, wie ich das überlegt habe für die Vorbereitung dieses Abends, an ein Gespräch mit unserem Gerichtsvorsteher in Murau. Ich war während der Hitlerzeit Kaplan in Murau. Und dieser Gerichtsvorsteher war ein guter Freund von mir, war ein sehr lieber und ein tief frommer Mann. Deswegen konnte ich mir auch alles leisten, also was im Gespräch man sich leisten wollte. Und da sind wir einmal zu reden gekommen, auf den Hitler, das war im Jahr 40. Im Jahr 40, wo der Hitler so am Höhepunkt seiner Macht war und wo er praktisch Europa zu Füßen gehabt hat. Die europäischen Staaten waren entweder, England ist abseits gestanden, aber sonst waren sie entweder besiegt oder verbündet. Also es war praktisch fertig, nicht? Und wir wussten ganz genau, also was uns bevorsteht, wenn also das jetzt der letzte Akt ist. Und so bin ich mit dem Dr. Seemann, hat er geheißen, ins Gespräch gekommen, und er hat halt geschwärmt um Hitler. Und er hat gewusst, dass ich also ein radikaler Gegner bin. Und hat mich gefragt, warum ich also so dagegen bin und so. Und dann habe ich halt gesagt, dass das alles den Untergang des Glaubens und den Untergang der Kirche bedeutet. Und dann sagt er, was glauben Sie denn? Hat er gesagt, schauen Sie, der ist doch sicher von Gott gesandt. Bei den Erfolgen, die der Mann hat, ist das anders gar nicht zu erklären. Sage ich, Herr Oberlandesgerichtsrat, ich kann es Ihnen schon erklären. Haben Sie nie gelesen, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest? Was? Hat er gesagt. So denken Sie. Ich habe mir das leisten können, gewusst, er geht nicht zur Gestapo damit. So denken Sie. Sage ich, ja, davon bin ich überzeugt. Warten wir ab, reden wir in ein paar Jahren weiter. Feuer lässt es vom Himmel und auf die Erde fallen, vor den Augen der Menschen. Wiederum geografische Lage von Patmos. Wenn Sie das Land sehen, ich sah vom Land her ein Tier aufsteigen, das ist Kleinasien. Und was ist Kleinasien in dieser Symbolik? So wie also Rom ist das Zentrum der Selbstvergötzung des Menschen. Und was ist Kleinasien? Kleinasien ist Wohlleben, Kleinasien ist Handel, Kleinasien ist Wohlstand, Kleinasien ist Sinnenhaftigkeit, Sinnenfreudigkeit, bis ins Religiöse hinein. Die ganzen kleinasiatischen Kulte sind Kulte wildester Ausschweifung gewesen und also das Ausleben des Menschen in der vollen Freiheit seiner ganzen Begierden, das ungefähr ist das Land. Ich sah ein anderes Tier aufsteigen vom Land her. Und das ist also dieses Tier, das aus Kleinasien herkommt. Es hatte zwei Hörner, ähnlich dem Lamm. Dieses erste Tier hat 10 Hörner. Und jetzt kommen zwei dazu, das sind dann 12. Und 12 Hörner, das, die Zahl 12 ist die Zahl des Bundes. 12 Stämme Israels, 12 Apostel, 12 ist die Zahl des Bundes. Und das sind also diese beiden Tiere zusammen, haben die Karikatur des Bundes. Das ist also der neue Heilsbund. Und was dieses zweite Tier verheißt, das ist also der Wohlstand, das ist das Glück, es wird uns gut gehen, du wirst gesund sein, du wirst dich amüsieren, du kannst dir alle Wünsche erfüllen. Das ist das Paradies, die Erlösung des Menschen durch die Erfüllung seiner eigenen Begierden und Wünsche, die Selbsterlösung des Menschen. Wir brauchen das Lamm, das geschlachtete und lebende Lamm brauchen wir nicht. Wir haben ja das Tier. Und dieses Tier trägt die zwei fehlenden Hörner noch. Es hatte zwei Hörner ähnlich dem Lamme. Also da hast du ausdrücklich sogar gesagt, das ist die Karikatur des Lammes. Das ist die Selbsterlösung des Menschen durch Wohlstand, durch Fortschritt und durch den Lebensgenuss. Das ist das zweite Tier. Und wozu dient dieses zweite Tier? Um den Abfall von Gott zum ersten Tier in Richtung des Drachen zu fördern und zu begründen und zu ermöglichen. Denn die bloße Selbstanbetung des Drachen imponiert den Menschen ja nicht. Imponieren tut es ihnen letztlich nur, wenn es ihnen dadurch gut geht und wenn sie jetzt also sich alle Wünsche leisten können, dann ist das ihr Erlöser und ihr Retter. Und es hatte eine Sprache gleich dem Drachen, die ganze Macht des ersten Tieres machte es sich vor dessen Augen zunutze und suchte die Erde und ihre Bewohner dahin zu bringen, das erste Tier anzubeten, dessen Todeswunde wieder geheilt war. Schauen Sie, wir haben letztes Mal, glaube ich, davon ein bisschen geredet, dass dieser Abfall Europas, der Abfall Europas von Gott, das ist ja genau hier, was der Drache will. Der Drache will, dass man ihn anbetet, nur bleibt er im Hintergrund, er bleibt in der Verborgenheit. Er schickt die beiden Tiere, die seine Macht haben, und diese Tiere kassieren die Völker ein, zu Millionen und Millionen kassieren sie ein. Und wie hat das begonnen? Wenn ich Ihnen sage, dass der erste namhafte Philosoph der Aufklärung, Francis Bacon, das war also englische Aufklärung Anfang des 17. Jahrhunderts, dass er in einem seiner Bücher eben schreibt, jetzt ist die Zeit des Regnum Dei, des Reiches Gottes ist zu Ende. Es beginnt das Regnum Hominis. Jetzt nimmt der Mensch sein Schicksal selber in die Hand. Und jetzt wird's ihm gut gehen. Jetzt kommt also ein Fortschritt, der nicht aufzuhalten ist. Jetzt kommt also die Chemie und wird uns alle Medizinen geben. Jetzt kommt die Technik und jetzt kommen die Maschinen, die werden unsere Arbeiten abnehmen. Es beginnt also das Dasein eines Sommerfrischlers beginnt für uns. Und es wird also nicht mehr aufzuhalten sein, dieser Fortschritt, wenn Sie sich die Mühe machen würden, in ein Archiv zu gehen und sich die Tageszeitungen vom 31. Dezember 1899 auszuleihen, dann werden Sie fassungslos, mit was für einer Begeisterung man das 20. Jahrhundert begrüßt hat. Überzeugt, das wird das Jahrhundert des absoluten Glückes der Völker sein, den jetzt also der technische Fortschritt und der wissenschaftliche Fortschritt, Naturwissenschaften, dass er sich ja rasant entwickelt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert ist. Nun, jetzt sind wir auf einem Punkt der Entwicklung, wo uns schwindlig wird, wo wir plötzlich wissen, wir haben längst die Grenze überschritten. Diese ganze technische und zivilisatorische Entwicklung ist längst ins Gegenteil, hat sich ins Gegenteil verkehrt und bedroht den Menschen bis in die innersten Werte hinein und beraubt den Menschen seiner Menschenwürde, wenn sie also das alles, was heute mit der Genforschung, mit der Genmanipulation, was alles da auf uns zukommt, und kein Staat wird es wagen, da einzugreifen, weil das alles natürlich für die Wählerschichten nicht praktikabel ist. Man will ja die nächste Wahl gewinnen, eine andere Rücksicht kennt ja keine einzige dieser Parteien auf dieser Erde. Kein einziger von diesen Politikern denkt doch an das Wohl des Volkes, er denkt nur an die nächsten Wahlen. Und an seine Partei, wenn nicht überhaupt nur an die Grippe, aus der er fressen will. Also sehen Sie, und jetzt, das können wir nachprüfen, das können wir erleben in der Geschichte Europas, in der Geschichte des europäischen Denkens, wie also dieses zweite Tier ähnlich dem Lamme, also es ist ein Erlöser, das Lamm ist ein Erlöser und das Lamm führt uns zum Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und sie eine überreiche Fülle haben. Das macht dieses zweite Tier, macht das. Und die ganze Macht des ersten Tieres macht es sich zunutze und hat also einen Fortschritt und eine Entwicklung und hat Superlative hervorgebracht, vor denen wir fassungslos sind. Und sucht die Erdbewohner dazu zu bringen, das erste Tier anzubeten, dessen Todeswunde wieder geheilt ist. Auch wirkt es große Zeichen, also Zeichen, das ist ja wirklich atemberaubend, Sie werden sich alle miteinander noch erinnern, Sie sind sicher alle auch ebenso fassungslos wie ich vor dem Fernsehschirm gesessen, wie der erste Mensch auf den Mond seinen Fuß gesetzt hat. Nicht? Und dabei war das ja nur ein erster Anfang von dem allem, was wir heute erleben. Also das ist unaufhaltsam und längst über die Grenzen unseres Begreifens und auch unserer Bewältigung im zivilisatorischen oder kulturellen Sinn längst hinausgewachsen. Das sind die großen Zeichen, sogar Feuer lässt es vom Himmel auf die Erde fallen vor den Augen der Menschen. Und es verführt die Erdbewohner durch die Zeichen, die ihm vor dem Tier zu wirken gegeben sind. Es beredet die Erdbewohner, ein Bild zu setzen dem Tier, welches die Schwertwunde trägt und wieder lebendig wurde. Auch ward es ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres auch redete und alle, wenn sie nicht vor dem Bild des Tieres sich beugten, getötet wurden. Das ist also das Übelste der ganzen Geschichte, aber es ist historisch nachweisbar, dass die Kaiserbilder, dass die geredet haben. Da haben sie Bauchredner angestellt gehabt. Und die Bauchredner, das sieht ja niemand, dass der redet nicht. Und da hat der Kaiser geredet. Also es ist bis in den primitivsten Betrug, es ist alles Lüge gewesen. Die ganze Selbsterlösung ist Lüge, der ganze Fortschritt ist Lüge. Es ist alles Lüge und das war schon beim Nationalsozialismus so typisch. Ich lese Ihnen aus dem Zyklus Dies Irae, das wo Werner Bergengrün den Nationalsozialismus schildert, vor allem den Krieg schildert. Das erste heißt die Lüge. Wo ist das Volk, die Älteren von ihnen, die den Nationalsozialismus vor Ausbruch des Krieges erlebt haben, wo also alles so großartig war, nicht? Die werden sich an Wort für Wort daran erinnern. Wo ist das Volk, das dies schadlos an seiner Seele ertrüge? Jahre und Jahre war unsere tägliche Nahrung die Lüge. Festlich hoben sie an, begrenzten Maschinen und Pflüge, sprachen von Freiheit und Brot und alles war Lüge. Borgten aus heldischer Vorzeit aufrauschende Adlerflüge, rühmten in Vätern sich selbst und alles war Lüge. Durch die Straßen marschierten die endlosen Fahnenzüge, Glocken dröhnten dazu, Und alles, alles war Lüge. Nicht nach totem Gesetz bemaßen sie Lobspruch und Rüge. Leben riefen sie an und alles, alles war Lüge. Dürres sollte er blühen. Sie wussten sich keine Genüge in der Verheißung des Heils. Und alles, alles war Lüge. Noch das Blut an den Händen umflorten sie Aschenkrüge, sangen der Toten Ruhm und alles, alles war Lüge. Lüge atmeten wir, bis ins innerste Herzgefüge sickerte Tropfen für Tropfen der giftige Nebel der Lüge und wir schrien zur Hölle, gewürgt, erstickt von der Lüge, dass im Strahl der Vernichtung die Wahrheit herniederschlüge. So hat das ein Bergengrün empfunden, was das ist. Und so durchschauen wir, Sie und ich, manchmal unsere Zeit und manchmal das Geschehen, die Geschichte. Dabei sind die Politiker sicher Hampelmänner, die an Schnürlen gezogen werden. Und wer die Schnürlen zieht, das kannst du dir aus den Texten der Apokalypse halbwegs entnehmen. Und so verführt dieses zweite Tier, das ist also die Selbsterlösung, es wird uns allen sehr gut gehen und wir werden Fortschritt und wir werden Wohlstand und wir werden nicht mehr 35 Stunden arbeiten, sondern mehr 25 und werden im Übrigen auf Urlaub gehen und so weiter. Das ist also alles die Verführung durch die Zeichen, die ihm vor dem Tier zu wirken beredet, die Erdbewohner, ein Bild zu setzen dem Tier, welches die Schwertwunde trägt, wieder lebendig wurde. Auch ward es ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres auch redete. Das ist also das Kaiserbild, das in jedem öffentlichen Lokal, also in jedem Büro, in jedem Amt und so weiter, überall gewesen ist und vor dem man, wenn es darauf ankam, opfern musste. Und so bringt es alle dazu, groß und klein, arm und reich, Freie und Sklaven, sich ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirne machen zu lassen. Niemand kann noch etwas kaufen oder verkaufen. Ertrage denn das Mahl, den Namen des Tieres oder das Zahlzeichen seines Namens. Der Sklave hatte ein Mahlzeichen seines Herrn, entweder auf der Stirn oder am Oberarm. War das eingebrannt, wie bei uns die Viecher, also eingebrannt, ein Kennzeichen haben, zu welchem Besitzer sie gehören, so hatten das dort die Sklaven. Und so bist du ein Sklave geworden dieses Tieres. Du bist ein Sklave geworden, das ist also die Bildsprache, du trägst sein Mahlzeichen und wenn du das Mahlzeichen, wenn du mithupfst mit dem ganzen Zirkus und wenn du mit rennst mit der ganzen Masse, dann geht's dir gut. Dann wirst du die Erfüllung deiner Wünsche garantiert bekommen von dem Tier. Das alles will ich euch geben, wenn ihr niederfällt und mich anbetet. Aber wenn du da nicht mitgehst, dann kannst du nicht kaufen, nicht verkaufen, dann stehst du am Rand und bist, wie es in den Diktaturen überall ist, ob das kapitalistische Diktaturen sind oder kommunistische oder sonstige Diktaturen, überall, wenn du außen stehst, bist du einfach unten durch, nicht? Hier ist nun Weisheit, also hier kommt es auf die Weisheit an. Wer klugen Sinn hat, errechnet das Zahlzeichen des Tieres. Es ist nämlich die Zahl eines Menschen, und zwar ist es die Zahl 666. Und da haben Sie diese berühmte Zahl, die also gar nicht so sensationell ist, wie man meistens tut. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Zahl zu deuten. Die eine, sie als Ziffer zu sehen. Dann muss man sich also darauf besinnen, dass es im Lateinischen wie auch im Griechischen keine Ziffern gegeben hat. Unsere Ziffern, die wir benutzen, 1, 2, 3, das sind die arabischen Ziffern. Die Araber hatten Ziffern, die Römer und die Griechen hatten Buchstaben. Sie haben ja sicher die römischen Buchstaben gelernt, L ist 50 und X ist 10 und I ist 1 und M ist 1000 und C ist 100. Nicht also, die haben Buchstaben für als Ziffern. Und wenn du jetzt... Sie können versuchen, Ihren Namen in lateinischer Großschrift zu schreiben. Nicht? Und da kommt vielleicht ein M drin vor, und dann kommt vielleicht ein L drin vor, und vielleicht zwei I. Da hast du dann 1000, M ist 1000, L ist 50 und zwei I sind 2. Also 1052 ist in deinem Namen drin. Sie haben viele in der Barockzeit, viele Inschriften, wo einzelne Buchstaben groß geschrieben sind. Haben Sie sicher gesehen, auf vielen Barockkirchen. Nicht? Das sind die Buchstaben, die als Ziffern verwendet werden und die dann die Jahreszahl ergeben, wann die Kirche gebaut worden ist. Und so kannst du es auch da machen. Und da kann man also, da sind ausgerechnet worden an die 10 oder 12 berühmte Kirchenverfolger, vom Nero angefangen, kannst du alle möglichen Kombinationen haben, wo 666 herauskommt, wenn du die Buchstaben, die auch als Ziffer verwendet werden, addierst. Nicht, also das ist die eine Möglichkeit. Und da kommt man aber, wie gesagt, bis zum Napoleon kann man alle möglichen Namen da herauskriegen. Mir persönlich scheint es wahrscheinlicher, was also auch viele Ausleger vertreten, dass hier die Symbolik, also nicht als Ziffer, sondern als symbolische Zahl. Der Sechser ist 7 weniger 1. Und 777 wäre die Trinität. 7 ist die Vollendung und eine dreifache Vollendung, wobei die Zahl 7 Vollendung ist, sowohl im Positiven wie im Negativen. Nicht die 7, die 7 Diademe, die der Drache trägt, ist also seine. Er ist im Bösen vollendet. Und jetzt gelingt das aber nicht. Sehen Sie, also die zwei Tiere möchten die radikale Macht des Drachen verwirklichen. Sie kommen in seinem Auftrag, sie wirken mit seiner Kraft, in seiner Gewalt. Gelingt es ihnen also unglaublich, Völker und Völker, also zu Millionen einzukassieren, für den Dienst, nicht bewussten Dienst, nein, nein, aber für den faktischen Dienst. Auch unsere ganzen Leute, die sich um Gott nicht kümmern, sind nicht bewusste Ablehner Gottes, sondern das ist ihnen verschwunden einfach, das ist verloren gegangen, das ist vergessen worden. Und so auf diese Weise geschieht das. Und man könnte also meinen, dass es unmittelbar vor der Vollendung ist, dass es dem Drachen dann doch gelingt, sich durchzusetzen, endgültig und restlos durchzusetzen. Und das gelingt nicht. Das ist also die drei Sechser anstelle von drei Siebenen, die satanische Trinität, kommt nicht durch, sondern bleibt im Sechser stecken, ungefähr. So wäre das also dann zu deuten. Meine Freunde, das wäre also bitte jetzt dieses 13. Kapitel. Bleiben Sie beim Begriff Symptom, den ich am Anfang gesagt habe. Es ist natürlich nur eine Sicht. Das ist diese Sicht der Unheilsgeschichte. Das ist diese Sicht, dass dem Dämonischen Macht gegeben ist, sein Werk zu tun. Auf der anderen Seite kommt im nächsten Kapitel dann das Geheimnis des Gottesreiches. Dieses Geheimnis des Gottesreiches, das unaufhaltsam trotz dieser unglaublichen Gegenmächte seinen Weg geht, unaufhaltsam durch die Jahrhunderte zieht und schließlich die ganze Schöpfung dem dreifaltigen Gott zu Füßen legt. Das ist dann Unheilsgeschichte oder sagen wir Heilsgeschichte in der Unheilsgeschichte eingebaut und letztlich ist alles Heilsgeschichte, letztlich mündet alles in die Vollendung. Es wächst viel Brot in der Wintersnacht. Wir haben die Wintersnacht im Kapitel 12 und 13 ziemlich ausgiebig auf uns wirken lassen müssen. Vielleicht nicht müssen, vielleicht war es ganz gut, dass das Böse uns nicht einfach als eine Naturgegebenheit im Bewusstsein steht, sondern als der große Widerpart des lebendigen Gottes. Wir haben im Kapitel 12 den Drachen gehabt und im Kapitel 13 die zwei Tiere, das Tier vom Meer und das Tier vom Land, und diesen beiden Tieren hat der Drache seine Macht und seine Kraft und große Gewalt gegeben. Und das Ziel dieser beiden Tiere ist das Werben um die Völker der Erde, dass sie den Drachen anbeten und ihm huldigen. Denn das ist ja die Grundidee und die Grundeinstellung und die Grundgesinnung des Dämons, der Affe Gottes genannt wird und der es nicht erträgt, dass Gott Gott ist und nicht er selber. Sie werden sich vielleicht wenig hineindenken können in diese Tatsache, aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, weil mir so daran liegt, dass Sie den Realitätscharakter dieser Dinge ein bisschen ins Gespür kriegen, dass es nicht irgendwie poetische Bilder sind, um die es da geht, sondern es wird also mit einer ungeheuren Wucht wird die Fratze klargestellt, die Fratze des Dämonischen, die Fratze des Bösen, wobei des Bösen hier der zweite Fall von der Böse ist. Denn das sind personale Mächte, welcher Art diese Mächte sind, wissen wir nicht. Aber diese planmäßige Werbung um die Menschen, um die Völker, das sind nicht irgendwelche Reaktionen in Naturgesetzen, in psychologischen Abläufen, sondern da ist eine Strategie dahinter. Ich habe Ihnen zu Beginn dieses ganzen Themas ein bisschen was von Mephisto erzählt und von der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die den Dingen viel näher ist als eigentlich die Theologie, die sich ja bemüht hat, nicht das kirchliche Lehramt und nicht die Bischöfe. Leider sind ja die Professoren an der Stelle der Bischöfe getreten. Die Bischöfe haben das Lehramt, nicht die Theologieprofessoren. Die Theologieprofessoren haben das Recht, ihre Hypothesen zu überlegen und ihre Forschungen anzustellen. Sie sind nicht die Verkünder und die Verantwortlichen für die Gottesbotschaft. Aber eben von der Seite her ist fast kein Verständnis zu erwarten für die Realität dieser Mächte. Und wenn ich sage, also wir haben jetzt zwei Abende lang, Kapitel 12 und Kapitel 13, uns mit diesen Dingen beschäftigt, ich war selber sehr unbefriedigt, weil ich beim Lesen und beim Meditieren dieser Texte die unglaubliche Aktualität sehr gut empfinde. Aber es gelingt mir kaum jemals, das in Worte zu kleiden. Das kann es nicht begreifen, ich kann es auch nicht erklären, warum, aber das ist mir also nicht, auch wahrscheinlich bei Ihnen nicht gelungen, vielleicht haben Sie es selber gefunden, weil aber das wäre mir sehr wichtig gewesen, wenn Sie sich erinnern, die beiden Tiere, also die beiden Gestalten, die beiden Formen der Verweigerung des Geschöpfes Gott gegenüber. Die eine Form, das Tier vom Meer mit Rom im Hintergrund, also die Selbstvergötzung der Cäsaren, wo das der eigentliche Grund der Verweigerung der Urhochmut des Geschöpfes ist. Der Urhochmut, der nicht dienen will und auch nicht dienen braucht, weil kein Zwang da ist, weil es die Freiheit des Menschen gibt. Und diese Freiheit ist also eine Versuchung für ein Wesen, das in hoher Bewusstheit lebt. Wir leben wahrscheinlich alle in einer gewissen Dumpfheit, darum können wir das nicht nachempfinden. Aber wenn Sie jetzt Menschen von hoher Genialität und von hoher Geistigkeit und von hoher Bewusstheit, von hoher Reflexion sich vorstellen und diese Menschen nicht liebende, sondern ich-bezogene Menschen sind, dann ist das für Sie also tatsächlich eine ungeheure Versuchung. Mir ist das zum ersten Mal lebendig geworden bei der Lektüre des Solowjew-Büchleins Die Legende vom Antichrist. Das ist also grandios. Wo der Solowjew dort den Antichrist schildert, ein genialer Mensch im 21. Jahrhundert, also ein überragender Kopf, also Nobelpreisträger sind Schulbuben neben ihm, nicht? Und wie der also da, er ist ein Christ, er ist gläubig. Und da steht er vor einem Kruzifix und plötzlich also überkommt ihn diese wahnsinnige Versuchung, wo also wirklich der Satan sich an ihn wendet, die wahnsinnige Versuchung, ich, das große Genie, ich soll mich vor ihm hinschmeißen, vor dem Gekreuzigten, wie ein Bohlenweib und auf den Knien rutschen und anbeten. Also da plötzlich kommt dieser ungeheure Kontrast kommt da über ihn und er glaubt, er wird damit einfach nicht mehr fertig, nicht? Und so beginnt das also dort. Und da habe ich mich zum ersten Mal hineindenken können, wie das ist mit dieser Urversuchung sein wie Gott und selbst Maßstab sein, selbst letzte Instanz, selbst erkennen Gut und Böse. Das also wäre das mir mein Anliegen gewesen in den letzten zwei Abenden, dieses Anliegen, dass Sie diese Strömung irgendwie spüren. Wir in Europa merken sie also handgreiflich. Ich habe gestern einen Abend gehabt mit einer anderen Gemeinschaft, wo dann der Bischof auch bei uns war. Und da hat einer der Teilnehmer an dem gestrigen Abend den Bischof gefragt. Es war so eine sehr persönliche Plauderei im Anschluss. Und da hat der den Bischof gefragt, was ist die größte Freude in den 16 Jahren Entwicklung der Diözese unter Ihrer Führung und was ist Ihre größte Angst? Und da hat der Bischof also von seiner größten Freude geredet und seine größte Angst ist, wir finden keinen Weg, um den Menschen der Steiermark den Glauben an Gott zu vermitteln. Denn sie sind gottlos, da hilft uns gar nichts. Gottlos nicht im Atheismus, nicht im Austritt aus der Kirche, sondern sie kümmern sich um Gott nicht. Gott ist niemand in ihrem Leben, er spielt keine Rolle, er wird nicht einkalkuliert. Man leugnet ihn nicht, man bekämpft ihn nicht, er ist nicht da. Er ist verloren gegangen, wenn man ein Taschentuch verliert. Und er als Bischof stellt mit Recht also das an die Spitze, in den Vordergrund. Wir finden keinen Weg, wir haben die Methode nicht gefunden, den Menschen unserer Zeit den Glauben an Gott zu vermitteln. Nicht? Und da, wenn Sie dann fragen, wieso ist der verloren gegangen, ich habe es versucht, Ihnen ein bisschen darzulegen, den geschichtlichen Werdegang, und da haben Sie beide Tiere, das eine, der dämonische Hochmut, der im 19. Jahrhundert gezüchtet worden von den Naturwissenschaftlern, von den Philosophen, vor allem Nietzsche, und der im 20. Jahrhundert dann also seine breite Ausfächerung erfahren hat. Und das andere, wir brauchen ihn nicht, im Gegenteil, er ist uns im Weg für den vollen Lebensgenuss. Man hat also in Rom und im hellenistischen Bereich hat man Lebensgenuss gesagt, bei uns sagt man eine Selbstverwirklichung. Ist ja immer das Gleiche, vor dem eigenen Ich am Bauch liegen. Da ist Gott im Weg. Da stört er. Da ist er lästig. Deswegen interessiert uns nicht. Das spielt keine Rolle. Und da haben wir diese beiden Tiere, die unser europäisches Denken im Griff haben. Völlig im Griff haben. Und da ist einer gläubig, dort ist einer gläubig, da betet einer im Ernst. Und deswegen sagte ich es, ich bedauere es, dass es mir wahrscheinlich nicht gelungen ist, Ihnen das in der Realität unserer Situation lebendig zu machen. Vielleicht gelingt es jetzt besser beim 14. Kapitel, wo das Gegenbild kommt. Gegenbild, weil ich habe Ihnen ja schon gesagt, die ganze Geschichtstheologie, die die Apokalypse bringt, besteht aus der Konfrontation von zwei großen Grundkräften und Grundvorgängern. Der eine Vorgang ist das Kind, das die erhabene Frau gebiert. Das ist also dieser Christus, der in diese Welt hineingeboren wird, von der Kirche ununterbrochen und der entrückt ist, für den Drachen nicht greifbar und sein Werk tut. Das nennt man Heilsgeschichte. Und dagegen stellt sich der Drache und versucht seine Position zu verteidigen. Er heißt Fürst dieser Welt und er gibt die Welt nicht preis. Er gibt sie nicht preis. Er kämpft um jeden einzelnen Menschen, er kämpft um jedes Land, er kämpft um jede Generation. Und von der Konfrontation her, dann entsteht das, was wir Geschichte nennen. Erinnern Sie sich an den Begriff Symptom. Was wir Geschichte nennen, sind Symptome, also erfahrbare Erscheinungsformen eines unsichtbaren, eines unerfahrbaren, in verborgenen Geschehens. Sehen Sie, und so haben wir also Kapitel 12 und Kapitel 13 Unheilsgeschichte, der Drache und seine Emanationen, seine Tiere, die unheilige, die dämonische Trinität. Und jetzt haben Sie das Gegenbild im 14. Kapitel, das Gefolge des Lammes. Und immer wieder haben Sie also das gegenübergestellt, sodass Sie diese Analogie sehr deutlich spüren, wie gesagt, die Nachäffung des Göttlichen. So wie es eine göttliche Trinität gibt, gibt es die satanische Trinität, der Drache mit den beiden Tieren. Und so wie es eine göttliche Geschichte gibt, die Heilsgeschichte, gibt es die Unheilsgeschichte, die also von den zerstörerischen, gottwidrigen Mächten in Szene gesetzt wird. Und jetzt haben wir also im 14. Kapitel das große Gegenbild. Wieder sah ich auf und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm die 144.000. Sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben. Und ich hörte auch einen Klang aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen gewaltigen Donners. Und bei dem Klang, den ich hörte, war es, wie wenn Harfenspieler auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron, vor den vier Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte ihr Lied vernehmen als die 144.000, die von der Erde losgekauft sind. Wieder muss ich Sie bitten, zu hören, nicht zu schauen. Also jetzt nicht mit Fantasiebildern sich das zu vergegenwärtigen, sondern das Bild zu hören und im Hören die Symbolik zu vernehmen. Es geht nicht um Fantasievorstellungen, dass ich mir das also auf die Art gegenwärtig mache. Nein, darin ist im Bild eine Botschaft, die man mit den Ohren aufnehmen muss. Ich hoffe, dass Sie verstehen, wie ich das meine. Und dazu ist aber notwendig, wieder sah ich auf. Also ich muss wollen. Wissen Sie, auch einen Heiligen, auch einen Apostel, auch einen Mystiker überfällt Gott nicht. Sondern es ist immer eine Einladung. Und ich sah auf, also ich habe mich ihm zugewendet, weil ich erfahren durfte, dass er mir eine Botschaft schenkt. Wieder sah ich auf und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion. Manche von ihnen waren auf dem Berg Zion, es ist die höchste Erhebung in Jerusalem, wo der Tempel seinerzeit gestanden ist und wo die Tradition, die aber nicht ganz eindeutig nachweisbar ist, dass das die Stelle war, wo Abraham seinen Sohn Isaac opfern wollte. Also das Abrahams Opfer an der Stelle, das lässt sich also nicht eindeutig nachweisen, aber der Tempelplatz ist es gewesen. Es war der Platz des Brandopferaltares und wo heute der Felsendom, diese berühmte Oma-Moschee, eine der großartigsten Moscheen, die es überhaupt gibt, steht, dort war der Salomonische Tempel. Und das ist der Berg Zion. Dieser Berg Zion, der Inbegriff des Heils für jeden gläubigen Juden ist. Ich habe mir ein paar Zitate herausgeschrieben. Da haben wir, wenn wir es vom chronologisch machen, Jesaja ist also 8. vorchristliches Jahrhundert, da habe ich Jesaja 2. Kapitel. Da heißt es hier, Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. In der Folge der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses Jahwes festgegründet stehen, an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel. Zu ihm strömen alle Völker, dorthin pilgern viele Nationen und sprechen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs. Er lehre uns seine Wege und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort Jahwes von Jerusalem. Dann wird er richten zwischen den Völkern und vielen Nationen. Ist ein Beispiel aus dem Anfang des Prophetenkapitels. Das zweite Beispiel ist aus dem 62. Kapitel bei Jesaja, Vers 1 bis 5. Um Zions Willen darf ich nicht schweigen, Jerusalems wegen nicht ruhen, bis wie Lichtglanz seine Gerechtigkeit hervorbricht und sein Heil brennt wie eine lodernde Fackel. Dann werden die Völker deine Gerechtigkeit schauen und alle Könige deine Herrlichkeit und man wird dich mit einem neuen Namen nennen, den der Mund Jahwes bestimmen wird und so weiter. Also da ist dieses Zion der Inbegriff des Heils. Zion, mit dem Namen ist alles gekoppelt. Das Kommen Gottes zu seinem Volk, der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, das Haus, in dem er wohnt, unter seinem Volk. Aber das alles ist ja nur eine Andeutung, das ist nur ein Anfang, ist ja nur das Angeld, quasi die Erstlingsgabe an Israel. Dann gemeint sind aber die Völker der Erde und zu diesem Berg Zion werden sich strömen, das sind die Bilder von der Vollendung. Und um Zions Willen darf ich nicht schweigen, Jerusalems wegen nicht ruhen, bis wie Lichtglanz seine Gerechtigkeit hervorbricht und sein Heil brennt wie eine Fackel. Wissen Sie, eine Heilserwartung, ein Wissen, dass das Heil im unaufhaltsamen Kommen ist, das können wir nicht einmal nachvollziehen, wenn wir es wollen. Wir sind derart irdisch eingestellt, wir sehen nur unser irdisches Leben und wollen schauen, dass wir als Christ unser Leben anständig über die Bühne bringen. Aber ein Erwarten, ein brennendes, seliges Ausschauhalten nach einer Vollendung, das schaffen wir nicht einmal, also wenn wir es mit der ganzen Kraft unseres Glaubens zu realisieren versuchen. Und doch könnte ich Ihnen jetzt also drei nach die Texte vorlesen, diese ganzen Prophetentexte, wo um Zion herum die Herrlichkeit der Völker, wo auf dem Berg Zion das große Festmahl, das große Hochzeitsmahl Gottes mit den Völkern der Erde gefeiert wird. Ich kann nicht jetzt stundenlang Prophetentexte, aber so ist es. Ich lese Ihnen vor Joel, das ist also ungefähr 400 Jahre später, ca. 400 vor Christus, Joel 3, 5. Da haben wir hier, und jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet, denn auf dem Berg Zion wird Rettung sein, wie Jahwe gesprochen, und in Jerusalem Entronnene, die Jahwe ruft. Vers, Kapitel 4, Vers 17. Sonne und Mond verfinstern sich, die Sterne verlieren ihren Glanz, das ist also schon jüngstes Gericht. Und Jahwe lässt von Zion her seinen Ruf erdröhnen, von Jerusalem her erschallt seine Stimme, dass Himmel und Erde erbeben. Und für sein Volk ist Jahwe eine Zuflucht und eine feste Burg. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Also das ist dieser Berg Zion, der jetzt in der Apokalypse uns begegnet. Wieder sah ich auf und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion. Und dieses Lamm haben wir ja noch in Erinnerung aus dem 5. Kapitel, wo dieses große Rätsel der Existenz, er, der auf dem Throne saß, in der Hand hält er die Rolle, die Buchrolle innen und außen rückwärts beschrieben und versiegelt mit 7 Siegeln. Und die Frage, wer öffnet? Ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden war, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen. Also niemand, der das Buch öffnet und uns erklärt, was der Sinn der Schöpfung und der Existenz ist. Und zweitens niemand, der dieses Testament öffnet, um es durchzuführen. Niemand. Die große Verzweiflung, die große Ratlosigkeit des Menschen mit. Nur genauso wie wir ratlos sind in unserer Situation. Aber das ist also jetzt eine globale Ratlosigkeit, eine existenzielle Ratlosigkeit bis in die tiefsten Wurzeln des Menschseins. Und dann, da sprach einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und da sah ich auf und siehe, ein Lamm stehen, wie geschlachtet, Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, entsendet in alle Welt. Das ist diese Botschaft vom Lamm, die durch die ganze Apokalypse geht, auch auf der einen Seite die erhabene Frau, die diesen Knaben in die Welt gebiert, aber dieses Bild des Knaben, also Christus als das Kind, das von der Kirche ununterbrochen in die Welt hineingeboren wird, das ist nur ein Bild unter den anderen. Aber durch die ganze Apokalypse, vom fünften Kapitel angefangen, ist dieser Christus, dieser Knabe, das Lamm. Weil in der Eucharistie, gemeint ist immer die Eucharistie, wo er der geschlachtete und der lebende Christus ist. In der Eucharistie ist unser Herr der Geopferte, der Leib, der hingegeben, das Blut, das vergossen wird, und ist gleichzeitig der Auferstandene, der da lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Deswegen ist also das geschlachtete und lebende Lamm, von dem die Geister Gottes in die ganze Welt ausstrahlen, das ist eigentlich genau genommen der Altar. Sodass du dort, wo hier Zion steht, eigentlich den Altar nehmen kannst. Wieder sah ich auf und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion, wobei Zion das Symbolwort für die Fülle des Heils, für die Seligkeit der Völker, für die Heimholung der Schöpfung in die dreifaltige Herrlichkeit, das alles ist Inhalt des Symbolwortes Zion. Und mit ihm die 144.000, wir erinnern uns an diese 144.000 aus dem siebenten Kapitel der Apokalypse, sie sind die Besiegelten, wo ich Ihnen damals gesagt habe, dass Besiegelung die älteste theologische Ausdrucksweise, der älteste theologische Terminus für die Initiationssakramente. Initiationssakramente, das sind die Sakramente, durch die man in das Gottesvolk aufgenommen wird, das ist Taufe und Firmung. Taufe und Firmung wurde ja damals gemeinsam gleichzeitig gespendet, bei der Taufe wurde auch gefirmt, so wie es halt noch die Orthodoxen machen, sodass also die Besiegelten, das sind die getauft und gefirmt, das ist das Gottesvolk. Man nannte auch damals diese zwei Sakramente, nannte man Besiegelung. Und diese 144.000, natürlich eine Symbolzahl, die ich jetzt nicht weiter erklären möchte, wir haben sie damals ja ausführlich besprochen. Das ist das Gottesvolk, wobei das Gottesvolk nicht eingegrenzt ist, also das Zweite Vatikanum sehr ausführlich gesagt, auf die sichtbar zur Kirche Gehörigen, sondern das sind die um den Altar, die 144.000. Aber die sieben Geister Gottes entsendet in alle Welt erreichen auch solche, die nicht zur sichtbaren Kirche dazugehören. Natürlich immer ohne eigene Schuld, wenn jemand erkennt, dass hier das Gottesvolk ist und er wendet sich ab, dann gilt das natürlich nicht, aber viele Menschen sind ja völlig ahnungslos, um was es wirklich geht, nicht? Und vielleicht irgendwo in der tiefsten Einstellung ihres Herzens rufbar. Das wissen wir ja alles nicht. Also das Wort 144.000, das kannst du also nehmen für jene Fülle von Stämmen, Sprachen und Nationen, die letztlich alle noch durch die Erlösungstat unseres Herrn erreicht werden und in die Vollendung heimgehen. Sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben, erinnern sich an das 13. Kapitel, wo die dem Tier Gefolgschaft leisten, den Namen des Tieres tragen müssen, entweder auf den Armen oder auf der Stirne. Und nun haben sie überall das Gegenbild. Da drüben ist das Tier, hier ist das Lamm. Drüben ist der Name des Drachen auf der Stirne, hier ist der Name des Lammes und seines Vaters auf der Stirne. Sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirne geschrieben. Und jetzt, was ist die Funktion dieses Gottesvolkes, dieser 144.000? Und da muss ich Sie wieder aufmerksam machen, das muss man hören, nicht sich vorstellen, sondern hören. Ich hörte einen Klang aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen gewaltigen Donners. Vielleicht kennen Sie irgendeines von den grandiosen Oratorien, ob jetzt weiß ich, die Schöpfung von Haydn oder das Sieben-Siegel-Buch von Franz Schmidt oder irgendein großes Oratorium, wo also ein Chor, ein mächtiger Chor von 60 oder 80 Sängern und Sängerinnen, also die dieses Oratorium singt. So was Ähnliches ist da, wenn es hier heißt, ich hörte einen Klang aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und das Rollen gewaltigen Donners. Gibt solche Chöre, wissen Sie, wo, wenn ich an russische Chöre denke, die haben ja unglaubliche Bassstimmen. Und wenn da so bestimmte Stellen, also in dem Oratorium oder in der Oper vorkommen, wo diese Bässe mit aus der ganzen Tiefe ihrer Stimme heraus, also ihren Part singen, nicht, das ist also wirklich wie das Rollen gewaltigen Donners. Und bei dem Klang, den ich hörte, und jetzt müssen Sie auf der einen Seite die ungeheure Kraft dieses Gesanges, also wie das Rauschen vieler Wasser und das Rollen gewaltigen Donners und gleichzeitig von einer unendlichen Zartheit. Bei dem Klang, den ich hörte, war es, wie wenn Harfenspieler auf ihren Harfen spielen. Das ist vielleicht eines der verhaltensten Instrumente, die Harfe, und eines der ehrfürchtigsten ist der Harfengesang. Und was tun diese Sänger und dieser Riesenchor und dieses Riesenorchester? Sie singen ein neues Lied vor dem Throne, vor den vier Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte ihr Lied vernehmen als die 144.000, die von der Erde losgekauft sind. Und jetzt wieder die Assoziationen des damaligen Menschen. Was ist das Lied und was ist das neue Lied? Das Lied schlechthin lesen Sie im Exodus, zweites Buch des Mose, im Kapitel 15, das ist das Siegeslied des Mose nach der Befreiung aus Ägypten beim Durchzug durch das Rote Meer. Damals sang Mose mit den Israeliten dieses Lied zu Ehren Jahwes und sie sangen: Singen will ich Jahwe, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke ist Jahwe und mein Lied, er ward mir zum Retter. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, der Gott meines Vaters, ihn will ich rühmen. Und so geht das weiter durch 18 Verse. Und der 18. Vers lautet dann der Schluss dieses Liedes: Jahwe ist König auf immer und ewig. Das heißt das Lied. Das ist das Lied schlechthin. Also im Allgemeinen sind die Erklärer der Apokalypse der Meinung, das neue Lied ist einfach die neue Erlösung. Die Befreiung aus Ägypten ist Symbol für die Rettung aus Untergang, Symbol für das Verlorensein ist immer wieder Ägypten. In der ganzen Prophetenliteratur ist Ägypten das Symbolwort für den Untergang des Gottesvolkes, für das Verlorensein, für das Verurteiltsein zum Untergang, zur Ausrottung, zur Qual, zur Sklaverei. Und Befreiung aus Ägypten ist darum also das Symbol, der Symbolausdruck für die Erlösung. Aber andere denken wieder an ein anderes Lied, das heißt ein neues Lied. Das bezieht sich also auf ein Lied, das den Leuten geläufig war. Die meisten Erklärer meinen, es handelt sich um das Befreiungslied aus Ägypten, das hier wirklich in der ganzen Prophetenliteratur als das Lied bezeichnet wird. Aber manche denken an das Lied der Lieder. Falls Sie das kennen, das ist ja relativ unbekannt, das ist das sogenannte Hohe Lied, das ist diese grandiose Liebesdichtung, die in den Weisheitsbüchern einen Teil der Weisheitsbücher darstellt, wo ein Chor und ein Bräutigam und eine Braut, das ist also natürlich, wir haben nur den Text, das ist damals gesungen worden, in einer also ergreifenden Poesie, von einer Zartheit und Ehrfurcht und Innigkeit ist dieses Hohe Lied, das ist wirklich ergreifend. Und es ist also ein Brautlied, aber ist in die Heilige Schrift hineingenommen worden, als Symbol für das Werben Gottes um sein Volk. Das ist ja ein Motiv, auf das wir heute noch zu reden kommen. Wenn Sie mich fragen, welche Vorstellung, welches Bild ist im Alten Testament am häufigsten um die Beziehung Gottes zum Volk Israel und über das Volk Israel zu den Völkern der Erde, zum großen, gesamten Gottesvolk, welches Bild ist das häufigste, muss ich Ihnen sagen, das Bild der Ehe. Gott ist der Gatte und das Volk Israel ist die Gattin. Oder Gott ist der Bräutigam und Israel ist die Braut. Aber das kommt noch. Und deswegen, weil dieses Bild Bräutigam, Braut, dann auch im Neuen Testament ja immer wieder vorkommt, Christus nennt sich ja den Bräutigam und am Schluss heißt es dann, das Hochzeitsmahl des Lammes ist die Vollendung und so. Nicht? Also dieses Bild geht durch die ganze Heilige Schrift und deswegen ist das sogenannte Hohe Lied in die Bibel aufgenommen worden seinerzeit schon, schon im Alten Testament. Und wenn die nun das neue Lied singen, wissen Sie, das könnte natürlich auch das neue Hochzeitslied, das neue Brautlied sein. Denn jetzt denken Sie wieder daran, dass der Täufer auf Jesus hinweist, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams steht da und hört seine Stimme. Mir ist diese Freude in vollem Maß zuteil geworden. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Also es könnte auch das sein, in beiden Fällen ist dieser Satz, sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und den vier Wesen und den Ältesten, und niemand konnte ihr Lied vernehmen. Das ist nun eine Frage der Übersetzung. Man kann das griechische Wort sowohl übersetzen als lernen, wie als vernehmen, verstehen. Also entweder heißt es, niemand konnte ihr Lied vernehmen, also konnte es verstehen. Dann ist gemeint, dass genauso wie sie mich verstehen, ich kann mit ihnen reden über diesen Text und über die Aussage und über die Botschaft. Und jetzt nehmen sie irgendeinen von der Straße, kann ein gescheiter Mensch sein oder ein lieber Mensch, aber eben unberührt von allen religiösen Gedankengängen. Der sitzt hier und weiß nicht, was wollen die eigentlich. Der versteht also absolut nichts. Er versteht grammatikalisch, was ich sage, aber er fängt damit gar nichts an. Ein Vernehmen, ein hörendes Aufnehmen ist ihm überhaupt nicht möglich. Das hängt damit zusammen, vielleicht erinnert sich jemand, ich habe es hier einmal bei einem dieser Vorträge Ihnen vorgelesen, aus dem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs, vom Geheimnis des Glaubenkönnens oder Nichtglaubenkönnens, wo es dort heißt, dass Gott, nur Gott kennt sich selber. Wenn du wissen willst, was es mit Gott auf sich hat, dann kannst du nur ihn fragen, nur er kennt sich selber. Nur der Geist Gottes kennt das Geheimnis Gottes. Aber nun haben wir seinen Geist empfangen. Also wenn sein Geist in dich einströmt, genauso wie ich jetzt rede, und dadurch mein Geist auf sie zukommt, und weil sie mit Bereitschaft da sitzen und zuhören, strömt mein Geist in ihr Bewusstsein ein und prägt dort natürlich ihr Denken und ihre Empfindungen durch meinen Geist. Also mein Geist sickert in ihren Geist ein. Und so ähnlich, sagt dort Paulus, ist es mit Gott. Er hat uns seinen Geist gegeben, sowohl in seinem Wort, wenn er mit uns redet, was wir jetzt tun, als auch im Sakrament strömt sein Geist in uns ein. Das heißt, ich nehme teil an seinem Geist und dadurch kann ich ihn dann verstehen. Nur so kann man Gott verstehen. Das ist also absolut richtig und ist eine für mich ganz entscheidende Erkenntnis gewesen, weil ich immer wieder vor der Tatsache gestanden bin, dass ich da eine Klasse vor mir habe, ich denke an den Religionsunterricht, eine Klasse vor mir habe von, weiß ich, 30 oder 35 Schülern, und die hören alle das Gleiche, sie haben alle die gleiche Stunde und den gleichen Unterricht von mir bekommen, und für 5 war das eine Nahrung des Glaubens und für 30 war es gar nichts. Sie haben sich abgebeutelt, werden aus der Hut nach der Stunde und war vorbei. Und die einen konnten hören, die haben das aufgenommen und die anderen haben nichts aufgenommen. Waren lieb und brav und mitgearbeitet, haben aufgezeigt, haben eingeschrieben ins Heft, aber was nichts. Sie haben nichts gehört. Und also das wäre das eine. Wie gesagt, man kann das doppelt übersetzen. Entweder niemand konnte ihr Lied lernen, also ihr Lied vernehmen, also da begreifen, was die eigentlich singen. Begreifen das Hochzeitslied Gottes mit seinem Volk und mit jedem von uns. Sehen Sie, ich traue mich zu sagen, dass Sie das jetzt verstehen können. Aber gehen Sie in die Tramwein und fahren Sie nach am Jakominiplatz hinein und erzählen Sie ihnen vom Hochzeitslied Gottes mit seinem Volk. Nicht? Da werden Sie sagen, ja, da ist ein Radl locker. Nicht? Oder es kann sein, lernen, das Lied lernen, sich am Lied beteiligen. Und was ist dieses Lied? Es ist genau wiederum das Gegenbild zum Kapitel 13. Im Kapitel 13, was wollen die Tiere? Die Tiere wollen die Menschen verführen, dass sie den Drachen anbeten. Das ist die satanische Liturgie. Und wir haben schon vom Kapitel 4 her die göttliche, die himmlische Liturgie als Ziel aller Entwicklung. Das ist das letzte Ziel, wenn diese Schöpfung vollendet sein wird, dann ist sie durch ihre bloße Existenz eine ununterbrochene Verherrlichung Gottes. Weil die Großartigkeit eines Werkes ist ein Ruhm für den, der das Werk geschaffen hat. Und wenn die Schöpfung vollendet sein wird, dann werden wir nicht nur verstehen, warum es im Schöpfungsbericht heißt, und Gott sah, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Dann werden wir sagen, was heißt sehr gut, das ist ein Hilfsausdruck. Es gibt kein Vokabel, um den Wert und die Großartigkeit und die Herrlichkeit dieser Schöpfung auszusagen. Das ist also gemeint, dass die Schöpfung in sich eine Verherrlichung Gottes wird und alles, was wir an Lobpreis, an Anbetung, an Liturgie feiern, das ist nichts anderes, als dass wir das aussagen. Der Mensch kann es artikulieren, der Mensch kann nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern in dem Moment, wo er etwas begriffen hat, drängt es ihn, es auszusagen. Und deswegen wird Anbetung und wird Verherrlichung, wird Lobpreis und wird Kult, also Gottes Verehrung, Gottes Verherrlichung. Nicht, und um das geht's. Das ist also diese vollendete Gottesverehrung, das Lied, an dem Lied teilnehmen, das Lied mitsingen, diese himmlische Liturgie nicht zu vollziehen. Ja, wer vollzieht sie denn? Christus. Er führt die Schöpfung zum Vater. Er heilt die Schöpfung. Er erneuert. Er heiligt die Schöpfung. Und wie macht er das? Durch uns. Wir sind Glieder an seinem Leib. Wir sind die Organe, deren er sich bedient. Und wenn wir da dazugehören, dann sind wir beteiligt an diesem Lied. Mit uns, durch uns und in uns geschieht diese Verherrlichung Gottes, wie wir es bei der Messe sagen, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Das sind wir mit Christus, Christus mit uns, er in uns, wir in ihm. Also eins von den beiden kann man sich aussuchen, welches Verständnis sie dafür nehmen wollen. Niemand konnte ihr Lied entweder verstehen oder lernen, als die 144.000, die von der Erde losgekauft sind. Und jetzt werden diese 144.000 geschildert. Jetzt haben wir von ihrer Funktion gehört. Ihre Funktion ist also, dass sie mit, durch und in Christus diese Verherrlichung Gottes durch die Heimholung der Schöpfung durchführen und verwirklichen. In dem Zusammenhang darf ich Sie auch aufmerksam machen, dass wir, solange wir es irgendwie können, die Wochentagsmesse aufrechterhalten wollen, weil es hat Bestrebungen gegeben nach dem Konzil in diesen wirren Jahren, wo man gefunden hat, die Eucharistie, das ist die Sonntagsfeier, der Sonntagsgottesdienst der Christen, die Wochentagsmesse ist eine Frömmelei, das ist also Aberglauben und alles Mögliche ist da gesagt worden. Und sogenannte moderne Priester haben es auch abgelehnt, am Wochentag eine Messe zu feiern. Und trotz alledem, also ein bisschen inzwischen sind diese Dinge ja wieder abgeklungen, diese ganzen Kindereien, aber der Gedanke, dass ununterbrochen, wissen Sie, rund um die Uhr, wenn wir hier jetzt beieinander sitzen, ist es 8:45, und woanders ist es jetzt aber erst 6 oder 7, die Abendmessen sind. Und so kannst du rundum die ganzen 24 Stunden anschauen, und wenn es bei uns 7 Uhr früh ist, auf den Fidschi-Inseln ist es 6 Uhr abends, und die haben dort ihre Abendmessen, nicht? Und so könntest du also ununterbrochen schauen, wo ist jetzt Messe. Auf dem Planeten ist ununterbrochen Wandlung, ist ununterbrochen Emporheben des geopferten und auferstandenen Herrn. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Und da haben sie also dann immer wieder diesen Gegenwartsbezug. Und da hast du vom letzten Mal und vom vorletzten Mal die Gegenwärtigkeit der Unheilsgeschichte, die Gegenwärtigkeit der Tiere, die ununterbrochen in der Kraft und mit der Propaganda des Drachen versuchen, die Welt einzukassieren. Und daneben hast du die 144.000 und ihr neues Lied, das da mit einer unendlichen Gewalt in den Kosmos hinausklingt, wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen gewaltigen Donners und gleichzeitig wie ein Konzert von vielen Harfen. Und jetzt werden sie also geschildert, diese 144.000. Und da haben wir als erstes, es sind die, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Das wäre ein grobes Missverständnis, wenn Sie meinen wollten, hier geht es um die Jungfräulichkeit der gottgeweihten Menschen, also das Jungfräulichkeitsgelübde der Ordensschwestern oder der Zölibat der Priester. Und das geht es hier nicht. Es geht schon noch, und noch viel weniger geht es dabei um eine Abwertung der Ehe, wenn es heißt, sie haben sich nicht mit Weibern befleckt. Nein, sondern da ist genau das, was ich früher sagte. Dieses Urbild in der ganzen Prophetenliteratur, Gott ist der Bräutigam und Israel ist die Braut, Gott ist der Gatte und Israel ist die Gattin. Und was ist aus dieser Ehe geworden? Ich lese Ihnen ein paar Zitate aus den Propheten zu diesem Thema vor. Es ist also etwas vom Tragischesten, was Sie in der ganzen Prophetenliteratur überhaupt finden können. Da habe ich den Propheten Hosea, das ist 8. Jahrhundert vor Christus, eine Zeit tiefsten Niederganges im religiösen Bereich des Volkes Israel. Es ist eine Zeit, wenn Sie den Elia vielleicht in Erinnerung noch haben, der als einziger Prophet des wahren Gottes übrig geblieben war, und 450 Propheten der Götzendiener waren um die Königsfamilie und das Königshaus versammelt und haben das ganze Volk in den Götzendienst also übergeleitet. Der Abfall vom Bund, der auf Sinai geschlossen war, der Abfall von der Gottesverehrung im Tempel zu Jerusalem, war fast allgemein geworden. Er war so allgemein geworden, dass unter dem König Josia eines Tages das Gesetzbuch des Mose aufgefunden wurde, nachdem es durch 40 Jahre verschollen war, dem nicht mehr gewusst, dass es so ein Buch überhaupt gibt. Und das, was ich jetzt andeute, also Abfall vom Glauben und an Treulosigkeit, das wird geschildert als der Ehebruch. Das geht durch die ganze Prophetenliteratur. Ich lese Ihnen Hosea 2. Kapitel vor, Vers 4. Verklagt eure Mutter, also das sind die Kinder Israels gemeint, verklaget sie, denn sie ist nicht mein Weib und ich bin nicht ihr Mann, dass sie entferne vom Gesicht die buhlerischen Zeichen und von den Brüsten die Ehebruchsmerkmale. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und wie am Tage ihrer Geburt sie hinlegen, werde sie der Wüste gleich machen, so dürren Land sie machen und sie vor Durst sterben lassen. Und so weiter, da ist er von der Katastrophe, die über Israel kommen wird wegen seiner Treulosigkeit. Und dann heißt es im Vers 16, dass aber Gott nicht aufgibt. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. In die Wüste, das ist die Erinnerung an den Durchzug durch die Wüste vom Roten Meer, also aus Ägypten kommen, und in diesen Jahren des Wüstenzuges war das Volk Israel mit Ausnahme einzelner Umschmisse, goldenes Kalb zum Beispiel, im Allgemeinen treu. Und also in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Von dort her will ich ihr ihre Weinberge zurückgeben, das Tal von Achor zur Hoffnungspforte machen. Dort wird sie gefügig sein wie in den Tagen ihrer Jugend, wie am Tage, da sie aus dem Lande Ägypten auszog. An jenem Tage wird's geschehen, spricht Jahwe, da wird sie mich nennen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Baal ist der Sammelname im ganzen vorderasiatischen Bereich für die verschiedenen Gottheiten der einzelnen Völkerstämme. Heißt Herr. Baal ist ein phönizisches Wort und heißt einfach Herr. Und mit diesem Sammelwort wurden also sämtliche Gottheiten dieser und dieses Kultgegenstände bezeichnet. Und also wenn das wieder kommt, dann wird sie mich nennen. Das Volk Israel wird zu Gott wieder sagen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Da werde ich aus ihrem Munde nehmen die Namen der Baale, ihre Namen soll nicht mehr erwähnt werden. Und dann heißt in Vers 21, dann wirst du mir angetraut, für immer angetraut in Gerechtigkeit und Recht, in Liebe und Erbarmen, und du wirst mir angetraut in Treue, auf dass du erkennst, dass ich Jahwe bin. Das ist eines dieser Beispiele. Ich lese Ihnen vor, Jesaja 1,21, das ist also ein bisschen später. Ach, wie ist zur Dirne geworden die treue Stadt Zion, voll des Rechtes, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber sind sie Mörder. Also auch die Dirne, Jerusalem, die Dirne ist zur Dirne geworden. Dasselbe beim Propheten Jeremia, 2. Kapitel, Vers 2. Geh und ruf den Bewohnern Jerusalems in die Ohren. So spricht Jahwe, noch denke ich an den Bundessinn deiner Jugend, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir herzogst in der Wüste, im Land ohne Aussaat. Damals war Israel Jahwes heiliger Besitz, die Erstlingsgabe seiner Ernte. Alle, die davon aßen, mussten es büßen. Unheil kam über sie, spricht Jahwe. Aber dann wird geschildert der ganze Abfall, von den Priestern und Königen angefangen bis zur breiten Masse des Volkes, wie sie also jedem dieser Götzen nachgelaufen sind, weil die Götzenkulte viel attraktiver waren als der strenge und ernste Kult im Tempel zu Jerusalem. Also wenn wir da hier hören, diese 144.000 sind die, die sich nicht mit Weibern befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, also die nicht zu den Dirnen gegangen sind, sondern die Treue bewahrt haben. Das ist also diese Menschen, die zum Bund stehen, zu dem Bund, den sie mit Gott und Gott mit ihnen geschlossen hat. Das sind also diese, sie folgen dem Lamme, wohin es auch führt. Das sind also diese Menschen, die ihr Christentum ernst nehmen, die sagen, ich sehe in den Weisungen des Evangeliums die Grundformel meines Lebens, und ich will versuchen, ein Leben nach dem Evangelium aufzubauen. Ich erinnere mich an eine silberne Hochzeit, wo wir in der Kirche miteinander waren. also die Familie mich gebeten hat, die Messe mit ihnen zu feiern. Und dann waren wir in der Wohnung und da gab es ein kleines Essen. Und bei dem Essen hat dann der silberne Gatte eine kleine Rede gehalten und sehr nett sich bedankt bei seiner Frau für alles, was sie in den 25 Jahren für ihn und für die Kinder bedeutet hat. Und dann hat er sich an die Kinder gewendet bei der Ansprache und hat dann gesagt, Kinder, euch möchte ich auch noch etwas mitgeben vom heutigen Tag. Die Kinder waren alle, also drei Kinder waren es und die waren zwischen 18 und 23 ungefähr in der Größenordnung. Also Erwachsene praktisch. Und denen hat er gesagt, euch möchte ich auch etwas mitgeben. Heute vor 25 Jahren haben wir beide, eure Mutter und ich, die Ehe geschlossen und zwar in der klaren Planung, eine Ehe zu führen und eine Familie zu gründen nach Wort und Geist des Evangeliums. Sie waren also beide wirklich bewusste Christen und konsequente Christen. Und das haben wir uns also genau überlegt und wir waren entschlossen, das durchzuführen. Ich kann euch heute nach 25 Jahren sagen, dass es nicht leicht ist. Dass die Forderung des Evangeliums kann unter unten also einem Mann, einem Menschen schwerfallen. Aber wir haben es also gemeinsam beschlossen gehabt, wir haben uns auch gemeinsam geholfen, wir haben es schließlich also doch immer wieder dann geschafft und heute rückschauend kann ich euch sagen, es hat sich bewährt, probatum est. Es hat sich bewährt, also du kommst im Nachhinein drauf, wirklich nachdem die Rechnung des Lebens aufgeht. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch führt. Sie sind aus den Menschen losgekauft, als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm. Losgekauft, das erinnert an den Sklaven, der losgekauft wird, von der Sklaverei. Die Sklaverei, wir kennen ja das Gegenteil, wir kennen die Freiheit, die uns in den Paulusbriefen ja immer wieder gegenübertritt. Was ist diese Freiheit? Das ist die Befreiung von den drei, bei Viktor Frankl wird es die tragische Trias genannt, also die tragische Dreiheit, mit der die Menschen nicht fertig werden können. Das ist das Leid, die Schuld und der Tod. Das sind drei Wirklichkeiten, die unausweichlich sind in jedem Menschenleben und mit denen der Mensch nicht fertig ist, weil er darin keinen Sinn sieht. Und erst durch Christus ist das alles, sind wir befreit. Das Leid wird plötzlich zum Tor des Lebens, die Schuld wird vergeben und der Tod ist nur mehr ein Vorübergang, ist nur mehr ein Durchgang. Das ist alles also eine Befreiung aus einer Sklaverei, ein Verkauftsein an das Dunkle, an die Mächte der Zerstörung. Aber diese Mächte der Zerstörung haben ihre Kraft verloren. Sie sind losgekauft, diese 144.000, als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm. Die Erstlingsgaben mussten makellos sein. Sie werden sich erinnern, dass in allen antiken Kulten die Erstlingsgaben, also die ersten Würfe eines weiblichen Tieres und die erste Garbe und die erste Ernte von den Obstbäumen oder so, das ist also der jeweiligen Gottheit dargebracht worden. Als Anerkennung, es kommt alles von dir. Und so sind diese Menschen, sind Gabe, sie geben sich an Gott hin in der Liebe. In dieser Liebe, die anerkennt, von dir ist alles und wir können, das Wenigste, was wir tun können, ist leider nicht viel, aber ich kann mich selber dir schenken, als Antwort und als Dank. In ihrem Munde ist kein Trug, sie sind ohne Makel. Da haben wir eine typisch johannäische Denkweise. Das Wort Lüge und Wahrheit gibt es bei Johannes in einer zweifachen Form. Es gibt die logische oder begriffliche Lüge, die ist dort gegeben, wo deine Aussage mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Wenn du sagst, heute ist Donnerstag, ist das eine Lüge, weil es mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Das ist die normale Form, wie wir eine Lüge verstehen. Im Johannesevangelium ist Lüge eine existenzielle Sache. Nicht eine Sache deiner Rede, sondern deines Lebens. Wenn dein Leben mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, dann bist du in der Lüge. Und der Satan ist der Vater der Lüge und Wahrheit ist nicht in ihm, heißt im 8. Kapitel bei Johannes. Warum ist der Satan Vater der Lüge und Wahrheit ist nicht in ihm? Die Wahrheit ist die, dass Gott Gott ist und ich ein Geschöpf bin. Und wenn ich daraus die Konsequenz ziehe, dass ich Gott diene und anerkenne, dann bin ich in der Wahrheit. Und der Satan zieht diese Konsequenz nicht, sondern tut so, als wäre er selber. Als könne er sich leisten, sich von Gott unabhängig zu erklären. Das ist Lüge. Er ist der Vater der Lüge und Wahrheit ist nicht in ihm. Und weil diese 144.000 in der bedingungslosen Gefolgschaft des Lammes stehen, also Gott redlich dienen in ihrem Leben auf dem Platz, wo sie stehen, deswegen ist in ihrem Mund kein Trug. Und wieder sah ich einen Engel, der flog hoch oben am Himmel hin und hatte eine ewige Freudenbotschaft zu den Bewohnern der Erde, allen Völkern und Stämmen, allen Sprachen und Nationen zu verkünden. Und er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts. Und betet ihn an, der geschaffen hat Himmel und Erde, Meere und Wasserquellen. Ein anderer, zweiter Engel folgte und rief, gefallen, gefallen ist Babylon, die große, sie, die mit dem Zornwein ihrer Buhlschaft die Völker alle berauschte. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihn und rief mit lauter Stimme, wenn jemand sich beugt vor dem Tiere und vor seinem Bilde und auf seine Stirne oder seine Hand das Zeichen nimmt, so wird auch er von dem Zornweine Gottes trinken, unverdünnt ausgeschenkt in den Becher seines Zornes und wird gepeinigt werden mit Schwefel und Feuer vor den heiligen Engeln und dem Lamme. Der Rauch ihrer Qual steigt in alle Ewigkeit empor, bei Tag und Nacht finden sie keine Ruhe, sie, die sich beugten vor dem Tier und seinem Bilde und sich das Zeichen seines Namens geben ließen. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, selig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, wahrlich, spricht der Geist, sie werden ausruhen von ihren Mühsalen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ich habe das Ganze jetzt schnell durchgelesen, weil es ein Überblick ist über das, was in den nächsten Kapiteln kommt. In den nächsten Kapiteln kommt nämlich die Tatsache, dass diese Konfrontation, die vordringende Gottesherrschaft, die unaufhaltsam vordringende Gottesherrschaft und die fanatische und leidenschaftliche Gegenwehr des Drachen, dass das also dann eines Tages zur Entscheidung führt. Diese Entscheidung heißt in der Apokalypse Gericht. Gericht, das einerseits Gott mit denen, die zu ihm stehen, sich durchsetzt und die Vollendung sich realisiert. Das ist also das Erste, der erste Engel, der ausruft mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, gekommen ist die Stunde seines Gerichtes und betet ihn an, der geschaffen hat Himmel und Erde, Meere und Wasserquellen. Also die große Anerkennung, die große Huldigung der Getreuen vor diesem rettenden Gott, der nun seine Schöpfung heimgeholt hat in die Vollendung. Wie gesagt, das sind Überblicksbilder, quasi als eine Art Einstimmung auf das Kommende, wo das alles ausgeführt wird. Dann das Zweite, dieser Endsieg Gottes ist nicht nur also die Seligkeit der Geretteten, sondern ist auch der Zusammenbruch des Gottwidrigen, der totale Zusammenbruch, die absolute Kapitulation aller gottwidrigen Mächte. Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, sie, die mit dem Zornwein ihrer Buhlschaft die Völker alle berauschte. Da haben sie die Buhlschaft, also Babylon ist das Symbolwort für den Götzendienst. Babylon war ja berüchtigt, war eine Hochburg des Götzendienstes, dieser berühmte Stufenturm, der das Vorbild für den Turm von Babel in der, im 11. Kapitel der Genesis gewesen ist, und dort oben der Tempel des Marduk. Also Babylon ist ein Symbolwort für eine Großmacht des Götzendienstes und eines Götzendienstes, der das Volk Israel, das Gottesvolk, unterwirft und versklavt, denn in die babylonische Gefangenschaft sind die Juden geführt worden. Und da ist die Buhlschaft, da haben sie wieder den Götzendienst, der als Buhlschaft, als Abfall vom Bund, vom Ehebund mit Gott, mit Jahwe, und als Ehebruch bezeichnet wurde. Und dieser Ehebruch, der ist also von ganzen Völkern vollbracht, aber auch der Einzelne muss seine eigene Position selber verantworten. Und wenn jemand sich abgewendet hat von Gott, dann zwingt ihn Gott nicht. Gott ladet ihn ein, Gott wird also alle diese vielen Menschen, die mehr oder weniger gedankenlos durch ihr Leben stolpern, die werden sicher immer wieder umworben von der Gnade, da bin ich vollkommen überzeugt. Aber es gibt natürlich theoretisch zumindest die Möglichkeit, dass jemand sich ganz bewusst und konsequent absolut immer wieder abwendet und eben nicht will. Das ist also die theoretische Möglichkeit des totalen Gottverlustes, das nennen wir Verdammnis. Das Wort Verdammnis kommt von Damnum, das heißt auf Lateinisch der Schaden, der Verlust. Das hat also mit mit irgendwelchen Höllenqualen nichts zu tun, sondern das ist einfach die Tatsache, dass ein Mensch in die totale Verlorenheit geht, der Sturz in das Nichts. Das ist ungefähr mit dem Wort Damnum ausgesagt. Die Bilder dieser Qual in diesem Nichts sind hier für die damaligen Leute verständlich. Feuer und Schwefel ist der Untergang von Sodom und Gomorra. Der Rauch der Qual, das ist das Gehinnom, das ist also ein Tal südlich von Jerusalem, das in dieser Zeit, wo die Juden sich ganz an die Götzen hingewendet hatten, die Kultstätte des Moloch gewesen ist, wo sie ihre eigenen Kinder geopfert haben, also auch die Menschenopfer übernommen haben von diesen heidnischen Kulten. Und ein Reformkönig, der König Josia, hat dort alles niederreißen lassen, diese ganzen Götzenaltäre in dem Tal Hinnom. Gehinnom heißt, heißt Tal auf Hebräisch, Gehinnom heißt das Hinnomtal. Und daraus ist das Wort Gehenna geworden. Gehenna, das ist also, weil dort hat man dann dieser König Josia, um den Juden das also abzugewöhnen und zu vergrasen, dieses Tal, damit sie ja nicht wieder zurückkehren zu diesen Kulten, hat es zur Müllstätte für Jerusalem gemacht. Und da ist der ganze Müll dorthin hinuntergeschüttet worden, von der Mauer hinuntergeschüttet in dieses Tal und ist angezündet worden. Der hat Tag und Nacht gebrannt. Das war die damalige Müllentsorgung halt, nicht? Und dieses dauernde Tag und Nacht brennen ist für die Verworfenheit der Götzendiener als Bild gekommen und heißt von daher Gehenna. Gehenna ist das Wort für Hölle. Gehinnom ist also das Hinnomtal. Und das ist gemeint hier mit dem Rauch der Qual, steigt in alle Ewigkeit empor, bei Tag und Nacht finden sie keine Ruhe. Aber hier zeigt sich die Standhaftigkeit der Heiligen. Und die Stimme aus dem Himmel, selig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Sie haben also im 14. Kapitel dieses schöne Bild, ich glaube, ich werde jetzt abschließen, das ist sonst zu lang. Es wäre noch, wenn wir es ganz fertig machen wollten, die Ernte, das will ich nur andeuten, ich lese den Text jetzt nicht mehr, weil die wirkliche Aufmerksamkeit, die Spannkraft eines Menschen mit einer Stunde schon das Äußerste eigentlich beansprucht ist. Und deswegen möchte ich, das können Sie wahrscheinlich nicht mehr recht mitvollziehen. Da ist dann von der Ernte, das braucht man auch nicht, das ist eines der vielen Bilder für das Gericht, das Wesentliche am Gericht haben wir jetzt gelesen. Und da ist dann die Ernte, die der Menschensohn hält. Auf der einen Seite die Ernte des Guten, denken Sie an die Gleichnisse vom Sämann und Gleichnisse vom Unkraut im Weizen, immer geht es auf die Ernte zu. Und dann wird die Ernte ist das Bild, wo Weizen und Unkraut voneinander getrennt werden. Und da ist die Ernte des guten Weizens, die vollzieht Christus, und dann ist die Ernte da ist nicht Unkraut, sondern da ist dann der Weinstock, das ist das Volk Israel, der Weinstock, der nichts tragt, sondern seine Beeren sind Herrlinge, also schlechte Trauben geworden. Und das ist dann die Ernte des Gerichtes. Und die vollzieht nicht Christus selber, die Ernte, die gute Ernte, die nimmt er mit der Sichel, nimmt er sich an, und die andere ist ein Engel, der diesen Weinstock aberntet. Und damit haben wir also bitte jetzt dieses 14. Kapitel gelesen. Versuchen Sie es mitzunehmen als eine notwendige Ergänzung unseres religiösen Weltbildes. Unsere Lebensvorstellung, unsere Lebensauffassung ist also wirklich kopflastig. Das heißt also, wir schauen immer auf das Jetzt und auf das Hier und auf das und hinunter. Und dass wir den Kopf einmal heben und dass wir etwas von dieser Ergriffenheit mitbekommen, die den prophetischen Menschen, also der Johannes ist ja ein Visionär, das ist die prophetische Art, wie man aus der Mystik heraus die Botschaft vernimmt und dann in Bildern weitersagt, aber das ist das Bild, das der Berg Zion, die 144.000, das Lamm, also von einer unendlichen Schönheit. Und dass sie etwas von diesem Ahnen, von dieser Ahnung einer unendlichen Schönheit mitbekommen und dass sie vielleicht doch das einbauen können in ihr Weltbild, sodass sie werden Menschen mit Zukunft, nicht nur Menschen mit Gegenwart.